2.
Wissenschaft. Deres 2.
Das Meer und seine Befindlichkeit. Ein neuer Qualitätsindex gibt Auskunft. Frühes Sitzleder macht's aus. Das Durchhaltevermögen von Vorschulkindern sagt ihren Uni-Ausbildungserfolg voraus. Und ein Basler als Scheich. Die Wiederentdeckung der antiken Wüstenstadt Petra vor 200 Jahren. Das sind die Themen von heute. Es begrüßt Sie Christian Heuss. Der Zustand der Weltmeere. Wie lässt er sich eigentlich messen? Die Fachleute sind sich bisher alles andere als eins. Für die Küstenregionen schlägt jetzt in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature eine große internationale Forschungsgruppe einen neuen Qualitätsindex vor. Er bezieht 10 verschiedene Kriterien mit ein, darunter die Biodiversität, Schutzmaßnahmen des Meers, Wasserqualität, Tourismusaktivitäten, Fischerei und so weiter. Am Ende steht unter dem Strich eine einzige Maßzahl, ein Qualitätsindex für die Küstenregion eines jeden Meeresanrainerstaates. Patrick Tschudin hat sich mit dem Kieler Meeresforscher Martin Wisbeck über diesen neuen Index unterhalten und wollte als erstes von ihm wissen, was der Index eigentlich taugt.
Also ich bin grundsätzlich sehr begeistert gewesen von der Arbeit und auch von dem Versuch, alle verschiedenen Messgrößen, die es in den Küstenzonen gibt, zusammenzuführen und zu einem gemeinsamen Index zusammenzufassen. Denn der beurteilt den Zustand der aktuellen Küsten, aber auch die Entwicklung und wie die Staaten damit umgehen. Das ist in dieser kompakten Form meines Wissens noch nicht gemacht worden und das begrüße ich sehr aus 2 Gründen. Zum einen gibt er schnell den Überblick, was sozusagen der Ist-Zustand ist. Und zum anderen erlaubt er den Küstenstaaten auch Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Index zu verbessern. Man kriegt sozusagen eine positive Rückkopplung, wenn man sich bemüht, das weiterzumachen. Und das halte ich für genau den richtigen Ansatz, der sehr zukunftsweisend ist.
Nun ist es ja ein bisschen überraschend, dass die Entwicklungsländer tendenziell eher schlechter abschneiden bei diesem Index als die Industriestaaten. Oder hat Sie das nicht überrascht?
Das hat mich überhaupt kein bisschen überrascht, denn was wir feststellen in den hochentwickelten Ländern, wie zum Beispiel den meisten europäischen Ländern, so auch Deutschland, auch USA und Australien, die schon seit längerem im Ozean im Blick haben, ihre Küsten, die wissen um den Wert ihrer Küsten und bemühen sich darum, diese heute viel besser zu schützen und sozusagen Nutzen und Schutz in Einklang zu bringen. Im Entwicklungsland sind Ressourcen sehr, sehr knapp. Das heißt, man gibt das meiste aus für die Ernährung, für die Versorgung der Menschen und hat eigentlich gar keine Ressourcen mehr frei, um sich um den Schutz der Küsten zu kümmern. Dort wird nach wie vor ausgebeutet, zum Teil mit sehr schlimmen Folgen. Und deswegen wundert mich überhaupt gar nicht, dass dort der Index klein ist.
Deutschland ist global auf Platz 3, nur geschlagen von den Seychellen und einer kleinen, nahezu unbewohnten Insel. Wie erklären Sie sich das, dieses gute Abschneiden Deutschlands?
Es hat mich ein wenig verwundert, dass Deutschland relativ weit oben abschneiden könnte. Wundert mich nicht so sehr. Wir haben erstmal nur einen sehr, sehr kleinen Raum, den wir in der Wirtschaftszone unserer Küste haben. In Deutschland wird sehr aktiv Küstenschutz betrieben. Wir haben Naturschutzgebiete ausgewiesen. Wir haben einen Masterplan, wie man die verschiedenen Nutzungsarten versucht, optimal zu kombinieren. Das sind alles Indikatoren, die sich positiv auswirken. Mich hat es trotzdem gewundert, dass wir so gut abschneiden, denn die Wasserqualität an sich in der Ostsee und Nordsee ist nicht so klasse, wie man sich das wünschen würde, aber es ist eben auch nicht 100%, sondern nur 70%. Aber man sieht eben ein Land wie Deutschland, das sich um seine Küsten bemüht, die sich bemühen, die Messungen zu machen, die sich auch Gedanken zu machen, wie man das besser nutzen kann, wird eben belohnt. Und deswegen hat es mich gefreut. Ein bisschen verwundert war ich schon.
Wenn Sie quasi jetzt diese globale Karte mit diesen Indizes anschauen, was denken Sie, wo gibt es am meisten Nachholbedarf? Wo muss man was machen? Jetzt auch mal basierend auch auf dieser neuen Indexkarte.
Ich würde dort 2 Bereiche herausgreifen. Zum einen, die Entwicklungsländer sind diejenigen, die am schlechtesten abschneiden. Und ich denke, da sind wir alle gefragt, nicht nur die Entwicklungsländer selber, sondern auch die reichen Staaten, hier Schützenhilfe sozusagen zu leisten, Patenschaften aufzubauen. Wir zum Beispiel von unserem Forschungsnetzwerk Ozean der Zukunft in Kiel haben eine Partnerschaft mit den Kapverdischen Inseln aufgebaut, um die dort zu beraten in ihren Küstenthemen. Das wünsche ich mir für viele andere Länder. Das würde uns erheblich voranbringen. Eine kleine Kritik würde ich anbringen bei dem Index, der bewertet noch nicht die offenen Meere, der Bereich, der in keiner Wirtschaftszone liegt, das ist immerhin der größte Teil der Ozeane. Und wir in Kiel sind daran, dort einen ähnlichen Index zu entwickeln, der den Zustand der Weltmeere darstellt. Ich denke, in der Kombination Küstenzonen durch diesen neuen Index zusammen mit den Weltmeeren, dann hätte man was, wo man Zielzahlen hat, wo man auch Richtwerte hat für diejenigen, die sich um den Ozean schützen kümmern wollen. Das ist nicht nur die Forschung, das ist die Nutzung, das sind die Wirtschaftsministerien, aber auch die Gesetzgeber. Ich denke, da kann man weiterkommen, wenn man diese einfachen Indizes zusammenstellt.
Der Meeresforscher Martin Wiesbeck vom Kieler Institut Geomar über den neuen Länderindex für den Zustand der Weltmeere. Die Fragen stellte Patrick Tschudin. Kürzlich wirbelte der neue Rektor der ETH Zürich, Lino Guzzella, viel Staub auf mit einem Interview in der NZZ am Sonntag. Er kritisierte darin die Gymnasien und die Volksschulen. Insbesondere in Mathematik und in den Sprachen sei das Niveau bedenklich gesunken. Dort müsse man wieder mehr Leistung verlangen, so der neue ETH-Rektor Lino Guzzella. Sonst seien die Schüler ungenügend auf ein Studium, insbesondere an der ETH, vorbereitet. Lino Guzzella ist nicht alleine mit seinem Ruf nach der Stärkung der sogenannten Kernfächer an den Schulen. Doch würde eine solche Stärkung tatsächlich zu besseren Studierenden führen? Eine neu veröffentlichte Langzeitstudie aus den USA scheint dies etwas zu relativieren. Pascal Bieber.
Warum schaffen gewisse Studierende ihren Universitätsabschluss mit links, während andere an der Herausforderung scheitern? Liegt es an den in der Schule erworbenen mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Dieser Frage ging die Psychologieprofessorin Megan McClelland von der Oregon State University nach und griff dazu auf Langzeitdaten von über 400 Studierenden zurück. Resultat:
We found that a child's ability to pay attention and persist on tasks when they were 4 years old was a better predictor of the odds of completing college by the time they were 25 than were their early reading and math skills.
Ob die Studierenden ihr Studium erfolgreich abschlossen oder nicht, hing weniger von ihren Mathematik- oder Lesefertigkeiten während der Schulzeit ab, als vielmehr von ihrer Fähigkeit, konzentriert bei der Sache zu bleiben. Und zwar bereits im Alter von 4 Jahren konzentriert bei der Sache zu bleiben. Forscher hatten damals beobachtet, ob sich die Kinder, die mittlerweile Erwachsene sind, länger mit einem Spielzeug beschäftigen konnten oder ob sie bei der ersten Schwierigkeit gleich aufgaben. Um es altmodisch auszudrücken, das Sitzleder eines Kleinkindes sagte also zu einem gewissen Grad bereits voraus, ob es 20 Jahre später das Studium abschloss oder abbrach. Selbstverständlich spielten auch gute Leistungen in Mathematik und Lesen eine Rolle, nur hingen diese wiederum maßgeblich davon ab, wie viel Durchhaltewillen ein Kind schon vor Schuleintritt entwickelt hatte.
Being able to pay attention and persist early really sets the stage or lays the foundation for how well you can do.
Jetzt könnte man argumentieren, dass nicht Durchhaltevermögen zu besseren Mathematik- und Leseleistungen führt, sondern dass es genau umgekehrt ist. Zahlenbalken und Vokabeln büffeln ist am besten geeignet, das Durchhaltevermögen zu trainieren. Nicht, wenn das mit Drill geschehe, widerspricht Megan McClelland. Wer Kinder zu Leistungen zwinge, treibe ihnen das Interesse richtiggehend aus.
A great way to make children not interested in reading or math early on is to almost drill this and have them pay attention in very directive ways.
Viel besser trainieren ließen sich Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen früh in der Kindheit durch Spiele, die Spaß machten, durch Musik und Bewegung, sagt Megan McClelland. Das zeigten verschiedene andere Studien zum Thema.
For young children, you can really help them practice the ability to pay attention and persist and control their behavior in really fun ways that are movement and music based.
Das dürfe andererseits nicht dazu führen, warnt McClelland, bereits von einem 3 Jahre alten Kind zu erwarten, dass es stundenlang an einem Problem herumknobeln könne und wolle.
Some people were asking, well, I have a 3-year-old and they're not paying attention and persisting, and we really can't expect a 3-year-old to do those things yet. So I think we have to be very careful about what's appropriate for a child's age.
Man müsse diese Spiele selbstverständlich altersgerecht gestalten. Durchhaltevermögen im Vorschulalter ist also Vorbedingung für gute Leistungen in Mathematik und Sprachen. Aber darüber hinaus hat Durchhaltevermögen auch einen direkten Einfluss auf den Erfolg von Studierenden. Was bedeutet das nun für die Diskussion um die Stärkung der sogenannten Kernfächer in Volksschule und Gymnasien, wie sie von vielen gefordert wird, auch in der Schweiz? Megan McClelland kennt die Diskussion aus den USA.
We're having the same debate in the United States. It goes back and forth, and some of the areas that people think are less important turn out to be actually quite important for doing well in schools.
Viele Fächer wie Musik oder Sport, die von manchen Leuten als weniger wichtig eingestuft würden, stellten sich bei näherer Betrachtung als durchaus wichtig heraus für den Studienerfolg. Vielleicht nur eben auf indirektem Wege. Ihre Studie jedenfalls, sagt die Psychologin Megan McClelland, weise genau in diese Richtung.
You have to be careful when you just focus on very specific things like academic skills.
Man müsse also vorsichtig sein und nicht zu stark auf einige wenige Kernfächer fokussieren. Nicht nur damit Kinder Spaß hätten beim Lernen, sondern durchaus auch im Interesse der späteren Leistung im Studium.
Der Beitrag von Pascal Bieber. Die Studie von Megan McClelland ist in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Early Childhood Research Quarterly erschienen. Sie finden die Studie bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Und hier geht es gleich weiter mit Scheich Ibrahim und der Nomadenstadt Petra. Aber zuerst weitere Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung. Hätte es uns Menschen vor 200 Millionen Jahren schon gegeben, hätten wir uns am Strand die Nase zugehalten, Katharina Boxler. Es stank nämlich grässlich nach faulen Eiern.
Damals lösten massive Vulkanausbrüche ein Massensterben von Tieren und Pflanzen aus. Die Vulkane setzten gewaltige Mengen Schwefeldioxid und Kohlendioxid frei. Diese Gase sorgten unter anderem für eine globale Erwärmung und einen Sauerstoffmangel in den Ozeanen.
Das klingt tatsächlich nicht sehr lebensfreundlich. Bonner Forscher analysierten Bohrkerne aus Deutschland und Luxemburg und rekonstruierten so in der Zeitschrift Nature Geoscience ein düsteres Szenario.
Wegen des Massensterbens vermehrten sich grüne Schwefelbakterien in ungeheuren Mengen. Durch den Sauerstoffmangel in den Meeren verschob sich die Algenzusammensetzung von roten zu grünen Algen. Das Leben vor allem in Meeresbodennähe starb aus und brauchte danach sehr, sehr lange, um sich wieder zu erholen. Noch 20 Millionen Jahre später, im frühen Jura, gab es zum Beispiel so gut wie keine Korallenriffe. Solche Todzonen in den Meeren wachsen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Klimaerwärmung wieder an.
Und jetzt geht es um die Pille für den Mann. Davon spricht man ja schon lange, trotzdem sind es noch immer die Frauen, die sie schlucken.
In Bethesda, USA, haben Forscher einen unerwarteten Nebeneffekt eines Wirkstoffs gegen Krebs entdeckt. Dieser Wirkstoff, JQ1 genannt, kann die Zellteilung bremsen und so das Wachstum eines besonders aggressiven Hautkrebses reduzieren, indem es ein bestimmtes Protein angreift. Ein sehr ähnliches Protein kommt auch in den Hoden vor. Die Forscher haben nun bei Mäusen beobachtet, dass dieser Wirkstoff gegen die Vermehrung von Krebszellen eben auch die Bildung von Spermien stoppt.
Diese Tests wurden bislang erst bei Mäusen getestet. Die Pille für den Mann dürfte also noch auf sich warten lassen. Ein Problem, auch bei den aktuellen Versuchen, sind die befürchteten Nebenwirkungen.
Der eingesetzte Wirkstoff stoppt eben nicht nur die Produktion von Spermien, er beeinflusst auch ein zweites Protein, was im Fall der Hautkrebsbekämpfung natürlich erwünscht ist, aber eben nicht bei gesunden Menschen. Bevor man mit Versuchen am Menschen, beziehungsweise in diesem Fall am Mann, beginnen kann, müssen die Forscher, wie sie im Fachmagazin Cell schreiben, eine wirklich spezifische Variante des Wirkstoffs finden, die nur die Spermienproduktion beeinflusst, nicht aber andere Körperprozesse.
Seit den 1970er Jahren ist die Pille für den Mann ein Thema, aber die Produktion von täglich mehreren Millionen Spermien zu drosseln, das ist offensichtlich weitaus schwieriger als die Reifung einer einzigen Eizelle pro Monat zu verhindern. Katharina Boxler.
Eine weitere Schwierigkeit ist jene, dass es eine Blut-Hoden-Barriere gibt, also sowas Ähnliches wie bei der Blut-Hirn-Schranke, dass eben nur bedingt Stoffe wie zum Beispiel ein Verhütungsmittel vom Blutkreislauf zur Keimdrüse gelangen.
Er ist farbig, beweglich und klein. Harvard-Wissenschaftler haben einen Mini-Roboter entwickelt, der sich tarnen kann.
Der Winzling kann seine Farbe ändern und sich unauffällig in seine Umgebung einpassen. Er hat 4 Glieder, die sich mittels eingepumpter Luft bewegen lassen. Der Roboter besteht aus Silikon, durch das sich kleine Kanäle ziehen, die sich je nach Bedarf mit unterschiedlichsten Farben füllen lassen.
Der Tarnroboter sieht aus wie eine Garnele oder ein anderes kleines Meereslebewesen. Tatsächlich haben sich die Forscher auch von der Natur inspirieren lassen, genauer von den Tintenfischen und ihrer erstaunlichen Fähigkeit, die Farbe wechseln zu können. Das schreiben sie in der aktuellen Science-Ausgabe.
Die Entwickler sehen das Einsatzgebiet ihres Roboters neben Such- und Rettungseinsätzen deshalb vor allem auch in der Natur. Der Roboter kann nämlich auch seine Temperatur der Umgebung anpassen, sodass er sich zum Beispiel auch im Infrarotbereich tarnen kann. Der Chamäleon-Roboter könnte sich also auch unauffällig unter Tiere mischen und deren Verhalten beobachten.
Wie die Ureinwohner Chiles zu ihren Mumien kamen, das hat ein internationales Forscherteam nun offenbar aufgeklärt. Sie berichten in den Proceedings of the National Academy of Sciences über einen Zusammenhang zwischen Klima und Totenkult.
Die Chinchorro-Ureinwohner im heutigen Chile haben vor etwa 7000 bis 8000 Jahren mit der Balsamierung und Mumifizierung ihrer Toten begonnen. Zunächst schuf das Klima in Küstennähe eine an Quellen reiche Landschaft und die Chinchorro wurden sesshaft und begruben ihre Toten in flachen Gruben, nur knapp mit Erde bedeckt. Die trockene Luft aus der nahen Atacama-Wüste hat dann offenbar des Öfteren die Graberde weggeweht und die Leichname, die nun unbedeckt dalagen, ausgetrocknet und mumifiziert.
Und das soll dann sozusagen die Inspiration gewesen sein, die Toten ganz bewusst zu mumifizieren.
Zunächst haben die Chinchorro nur die toten Kinder in dieser Art präpariert, später dann auch Erwachsene. Ein erneuter Klimawechsel vor etwa 4400 Jahren war es dann vermutlich, der diesen Totenkult wieder beendete. Weil der Regen immer spärlicher fiel, zogen die Chinchorro weg und nomadisierten abseits der nun trockenen Küstengebiete.
Sie sind bei Wissenschaft DRS 2, dem wöchentlichen Blick in Wissenschaft und Forschung. Heute gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und lockt die Touristen in Scharen an, die verlassene jordanische Wüstenstadt Petra mit den monumentalen Fassaden direkt aus dem Fels gehauen. Doch lange war es still um dieses prunkvolle Zentrum der Antike. Zumindest in Europa war Petra in Vergessenheit geraten. Erst vor 200 Jahren änderte sich das. Verkleidet als Scheich Ibrahim entdeckte ein Basler Gelehrter die alte Nomadenstadt neu. Und er prägte auch ihre Erforschung bis heute. Anita von Mond hat sich auf Spurensuche begeben.
Es hört sich an wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das Leben des Johann Ludwig Burckhardt. Als erster Europäer seit Jahrhunderten sah der erst 27-jährige Basler Petra, die jordanische Felsenstadt, die heute noch so manchen Archäologen überwältigt, auch Laurent Gorgera vom Basler Antikenmuseum, der regelmäßig in Petra gräbt.
Der Zugang durch diese enge Schlucht und da steht man plötzlich vor dieser 30, 40 Meter hohen Felsfassade, der schönsten in Petra, das ist etwas Unvergessliches. Also das haut einem nicht nur um, wenn man das erste Mal sieht. Ich gehe jetzt praktisch seit 15 Jahren jedes Jahr dorthin und es ist jedes Mal wieder, da steht man einfach sprachlos vor diesen Hinterlassenschaften.
Der Entdecker dieser Hinterlassenschaften, Johann Ludwig Burckhardt, hatte ein außergewöhnliches Leben. Als Sohn einer Basler Patrizierfamilie wollte er zunächst Diplomat werden oder Beamter. Doch war das schwierig wegen der antifranzösischen Haltung seiner Familie, kurz nach der Französischen Revolution. So stellte er sich dann in den Dienst der Engländer. Für die African Association sollte er das damals noch unbekannte Innere von Afrika erkunden, sagt Archäologin Ella van der Meyden, die am Basler Antikenmuseum eine Ausstellung über die Entdeckung von Petra konzipiert.
Er hat sich dann an der Universität Cambridge auf diese Mission vorbereitet. Er hat Arabisch studiert und allerhand andere Fächer von Geologie über Botanik und auch Medizin, damit er sich selbst versorgen konnte, wenn er erkranken würde. Und ist dann über Malta nach Aleppo gereist, weil er dort seine Arabischkenntnisse verfeinern wollte und die Sitten und Gebräuche des Orients besser kennenlernen wollte.
Im Orient sollte sich Johann Ludwig Burckhardt möglichst rasch zum unauffälligen Araber verwandeln. So wünschten es seine Auftraggeber. Die britische African Association konkurrierte damals nämlich mit den Franzosen um die in Afrika vermuteten Bodenschätze. Ihr Kundschafter Johann Ludwig Burckhardt war daher eine Art Geheimagent.
Er hat sich getarnt, ab Malta nannte er sich Ibrahim und mit dem Titel Scheich vorangestellt. Und er hat sich dann auch gekleidet als Orientale. Mal gab er sich als Kaufmann aus, mal als Arzt oder so, damit man nicht wusste, dass da ein Engländer bzw. Schweizer unterwegs war.
Auf Eseln, Dromedaren und zu Fuß erkundete der verkleidete Schweizer darauf die arabische Halbinsel, um in seine neue Rolle hineinzuwachsen. Er schlug sich dabei ganz gut. Seinen Akzent erklärte er mit einer angeblich indischen Herkunft. Sein Gepäck trug er selber, um nicht aufzufallen, und den Islam kannte er so gut, dass er nicht einmal als Pilger in Mekka aufflog. So gewann Scheich Ibrahim, der regelmäßig heimlich nach England berichtete, das Vertrauen der Einheimischen. Und so entdeckte er so manche Schätze, die nubischen Tempel von Abu Simbel beispielsweise oder eben Petra, jene sagenhafte Stadt, die in Europa nur noch aus antiken Schriften bekannt war.
Er hatte sehr genau antike Quellen im Kopf, in denen Petra erwähnt wird, und er hat das dann kombiniert mit Nachrichten, die er gehört hat oder Geschichten, die er gehört hat.
Diese Geschichten führten den Gelehrten also zu Petra, was auf Griechisch Fels heißt, denn die Hauptattraktion der Stadt ist direkt in den bunt schimmernden Fels gehauen. Über 800 Felsengräber besitzt Petra, mit zuweilen monumentalen Fassaden, rund 40 Meter hoch und verziert mit Säulen und anderem Dekor. Wohl schon zu Burckhardts Zeiten entsprach dieser Anblick aber nicht dem antiken Zustand, sagt der Petra-Spezialist Stefan Schmid von der Humboldt-Universität in Berlin.
Da muss man sich, nachdem was wir in den letzten 10 Jahren so herausgefunden haben, da muss man sich ein anderes Bild davon machen. Nicht? Die Felsfassaden, die waren eigentlich nicht so frei sichtbar für den antiken Besucher.
Denn die Felsfassaden waren verborgen hinter Mauern, die mit der Zeit einstürzten. Eine verschlossene Stadt war Petra aber deswegen nicht. Im Gegenteil, prächtige Paläste, Tempel, Theater wurden bis heute ausgegraben und ein raffiniertes Wasserversorgungssystem. Eine Prunkstadt sei Petra gewesen, mitten in der Wüste. Wie eine moderne Wüstenstadt, sagt Stefan Schmid.
Auf einen antiken Besucher muss das, das hat ein guter Freund von mir mal so formuliert, ganz ehrlich gewirkt haben, wie heute Las Vegas auf den Besucher wirkt. Also es war alles sehr bunt, sehr laut, Gerüche müssen auf einem eingeströmt sein und ein plakativ zur Schau gestellter Luxus, der sich vor allem durch Wasser, Wasserspiele, Brunnen und sonstige Geschichten manifestiert hat.
Als Johann Ludwig Burckhardt nach Petra kam, war der Ort verlassen. Es war ganz still damals, am 22. August 1812. Und Burckhardt musste sich beeilen, denn wie so oft war er mit einer List nach Petra gelangt. Seinem Führer hatte er angegeben, er wolle an einem Grab der Moslems im Gebiet ein Opfer bringen. Petra konnte er daher nur unauffällig betrachten und nur 1,5 Tage lang. Doch registrierte er dabei bemerkenswert viel, zum Beispiel auch Ruinen, die er als mögliche Privathäuser einschätzte. Ganze Gelehrtengenerationen nach ihm hatten das übersehen, sagt Stefan Schmid von der Berliner Humboldt-Universität.
Bis in die 1970er Jahre konnte man in der Fachliteratur noch lesen, dass Petra eine Stadt der Götter und der Toten gewesen sei, was ganz nachweisbar nicht stimmt.
Den Nachweis, dass Burckhardt recht gehabt hatte, erbrachten ab den 1980er Jahren die Grabungsteams von Rolf Stucki und Bernhard Kolb von der Universität Basel. Sie gruben viele Privatbauten aus und die waren zum Teil überraschend prächtig ausgestattet, mit illusionistischen Wandmalereien und goldverzierten Stuckaturen, wie sie auch in der kommenden Ausstellung im Basler Antikenmuseum zu sehen sein sollen, sagt Co-Kurator Laurent Gorgerat.
Unser Restauratorenteam hat da Fragmente wieder zusammengesetzt, die bei den Baselgrabungen gefunden wurden, wieder restauriert, um einen Einblick zu geben in den schier unglaublichen Reichtum der Ausstattung dieser Häuser. Wir haben wunderbare Skulpturen, Keramik, Terrakotten, Schmuck und so weiter. Aber es ist vielleicht das Neue, in Anführungsschlusszeichen, sind eben diese Dekorsysteme, diese Wandmalereien, wo man wirklich einen Eindruck bekommt, wie reich diese Häuser, diese Räume ausgestattet wurden.
Das einst nomadische Handelsvolk der Nabatäer hatte Petra im ersten vorchristlichen und nachchristlichen Jahrhundert aus dem Wüstenboden gestampft, und zwar an einer wichtigen Handelsroute. So wurde Petra zu einer in jedem Sinn reichen Stadt. Gerne hätte sicher auch Johann Ludwig Burckhardt Petra noch eingehender studiert, doch blieb ihm das versagt. Denn 32-jährig starb er unverhofft, vermutlich an Bakterienrohr auf der arabischen Halbinsel, wo er auf eigenen Wunsch auf einem muslimischen Friedhof bestattet wurde. Das ursprüngliche Ziel seiner Reise, das Innere Afrikas, hat er nie erreicht. Und das habe ihn sehr geschmerzt, sagt Ella van der Meyden vom Basler Antikenmuseum. Sein Tod habe daher etwas Tragisches an sich.
Alles das, was man heute schätzt in seinem Wirken, das war für ihn eigentlich nur Nebensache, denn er wartete brennend darauf, endlich seine richtige Aufgabe wahrnehmen zu können und in das Innere Afrikas zu reisen. Und deshalb ist dieser frühe Tod für ihn, finde ich, schon tragisch.
So bunt und märchenhaft es auch gewesen war, das Leben des Entdeckers von Petra. Ein persönliches Happy End hat dieses Märchen also nicht.
Anita von Mont. Mehr über das abenteuerliche Leben des Basler Scheichs Ibrahim und der von ihm entdeckten Stadt Petra verraten übrigens zwei Ausstellungen in Basel, die diesen Herbst eröffnet werden. Die Links zu diesen Ausstellungen finden Sie bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Und das war's von Wissenschaft DRS 2 für diese Woche. Podcast, weitere Informationen und alle Beiträge aus Wissenschaft und Forschung gibt's rund um die Uhr unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Katharina Boxler, am Mikrofon Christian Heuss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.